SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Hände weg von laufenden Renten. Das Bundesverwaltungsgericht pfeift die Pensionskasse von PricewaterhouseCoopers zurück. Das Problem ist erkannt, das Ziel klar. Das Gesundheitswesen muss billiger werden.
Der Fokus dieses Jahres ist, dass wir unterstützen wollen, eben endlich Goals zu schießen und nicht zu dribbeln, dass wir vorwärts kommen und einen Schritt weitergehen.
Sagt der Preisüberwacher im Rendezvous. Sein Film ist Oscar-nominiert, La vie de Courgette. Der Walliser Regisseur hat es auch seinem Vater zu verdanken.
Je dessinais beaucoup, mon père faisait de la peinture. C'est lui qui m'a appris à peindre et qui m'a donné peut-être le goût des choses artistiques.
Der Weinbauer brachte dem Sohn Zeichnen nach der Arbeit bei. Und die Schweiz bringt unsere Kultur nach Russland und auch etwas Politik. Schon vor 100 Jahren hatte die Schweiz einen Anteil an der Politik, als die Revolution ausbrach. Zur neuesten Ausstellung im Landesmuseum das Tagesgespräch dazu mit dem Zürcher Osteuropa-Historiker Peter Kolmer um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Pensionskassen versprechen uns eine bestimmte Rente zu einer bestimmten Zeit. Dieses Versprechen einzuhalten, wird für die Pensionskassen immer schwieriger bei den tiefen Zinsen. Die Pensionskasse von PricewaterhouseCoopers ließ sich deshalb etwas einfallen. Sie führte ein System mit flexiblen Altersrenten ein. Das heißt, je nachdem, wie viel die Anlagen der Pensionskassen gerade abwerfen, bekommen die Rentnerinnen und Rentner mehr oder weniger Geld. Und dieses System wollte die Pensionskasse jetzt auch auf bereits laufende Altersrenten anwenden. Doch das verbietet das Bundesverwaltungsgericht. Dennis Schmutz.
Die neuen Rentner sollen das Anlagerisiko mittragen. Manchmal läuft es an den Finanzmärkten eben besser, manchmal weniger. Das war die Idee der Pensionskasse von PricewaterhouseCoopers. Sie zahlt den Neurentnern weiterhin einen fixen Basisbetrag aus, den Rest als variabler Bonus. Wenn die Anlagen der Pensionskasse gut rentierten, gab es mehr Bonus, wenn sie kaum Zinsen abwarfen, weniger. Seit 2005 hat PwC dieses System bei Neurentnern angewendet. Ab diesem Jahr wollte die Pensionskasse der PricewaterhouseCoopers das Modell auch auf Personen anwenden, die bereits länger eine Rente beziehen. Der Grund? Immer weniger Junge müssen die Renten der Alten finanzieren, die immer länger leben und immer länger eine Rente brauchen. Längerfristig funktioniert das System so nicht, das Alterskapital reicht nicht. Doch nun urteilte das Bundesverwaltungsgericht, Versicherte, die schon pensioniert sind, sollen nicht plötzlich weniger Rente erhalten und ihren Lebensstandard anpassen müssen. Dazu bräuchte es ein neues Gesetz. Laufende Renten dürfen also nicht angetastet werden. Vorläufig müssen nur Neurentner die drohenden Löcher bei den Pensionskassen stopfen helfen. Silja Häusermann, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Zürich, sagt, das Urteil sei politisch wichtig. Die Pensionskasse von PwC hätte ein Gerichtsurteil bewusst provoziert.
Die Beschwerdeführerin hat angestrebt, dieses Urteil zu erhalten, dass das Gericht sich äußern muss zu dieser Frage, inwiefern das Problem nur von den Neurentnern gelöst werden soll oder auch von Laufenden. Und egal, ob die Beschwerdeführerin hier Recht gekriegt hat oder nicht, ich glaube, es ging darum, diese Debatte zu lancieren. Und insofern ist das Urteil auch wichtig.
Der Entscheid ist Teil einer aktuellen politischen Diskussion. Die Altersreform ist in den nächsten Wochen Thema im Parlament. Auch wenn es dort nicht direkt um den Bundesverwaltungsgerichtsentscheid geht, sagt Silja Häusermann.
Diese Diskussion führen auch andere Länder. Die kommt auf uns zu, genauso wie die Rentenalterdiskussion. Die ist langfristig auf dem Tisch.
Bei PricewaterhouseCoopers heißt es, man werde den Gerichtsentscheid analysieren und danach entscheiden, ob der Fall ans Bundesgericht weitergezogen wird. PwC halte unverändert an seiner Position fest.
Dennis Schmutz. Ja, und Grundsätzliches kommt auch vom Preisüberwacher, Isabel Meissen.
Die Gesundheitskosten und die Digitalisierung der Wirtschaft, das sind dieses Jahr die Schwerpunkte von Preisüberwacher Stefan Meyerhans. Dies teilte er an seiner Jahresmedienkonferenz mit. Bei den digitalen Technologien gäbe es neben Chancen auch Risiken, so Meyerhans. Firmen könnten diese dazu nutzen, Märkte abzuschotten und überhöhte Preise zu verlangen. Weiterhin im Fokus des Preisüberwachers stehen die Gesundheitskosten. Er fordert unter anderem, dass die Medikamentenpreise jedes Jahr überprüft werden. Der Bund will Asylgesuche von Menschen aus Guinea neu in einem Schnellverfahren behandeln. Die Chancen auf Asyl seien für sie gering, schreibt das Staatssekretariat für Migration in einer Mitteilung. Deshalb würden ihre Gesuche prioritär behandelt. Im letzten Halbjahr haben Asylgesuche von Menschen aus Guinea stetig zugenommen. Das Schnellverfahren kam bisher bei Asylsuchenden aus verschiedenen Ländern des Balkans zur Anwendung, sowie bei jenen aus Marokko, Nigeria, Tunesien, Algerien, Gambia und Senegal. Als Folge davon ist die Zahl neuer Asylsuchender aus diesen Ländern laut Staatssekretariat nachhaltig gesunken. Werdende Eltern sollen bereits in den ersten Schwangerschaftswochen das Geschlecht des Embryos erfahren dürfen. Mit dieser Empfehlung stellt sich die Nationale Ethikkommission gegen den Bundesrat. In der Schweiz bestehe keine Praxis der Geschlechterselektion, argumentiert die Kommission in einer Stellungnahme. Deshalb spreche auch nichts dagegen, der Frau bereits in den ersten 12 Schwangerschaftswochen das Geschlecht ihres Embryos mitzuteilen, also wenn eine legale Abtreibung noch möglich sei. Der Bundesrat hingegen will in einem neuen Gesetz vorschreiben, dass das Geschlecht erst später bekannt gegeben werden darf. Die Raiffeisen-Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr 754 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind 6,6% weniger als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind gemäß Mitteilung unter anderem Investitionen in eine neue Bankensoftware. Zudem musste Raiffeisen einen Abschreiber von 69 Millionen Franken verbuchen. Bei der Vergabe von Hypotheken, dem Kerngeschäft der Bank, verzeichnete Raiffeisen ein Wachstum von 4,3%. In der Schweiz fühlt sich jeder zweite Internetnutzer überwacht. Das zeigt eine Studie des Vergleichsdienstes Comparis. Besonders groß sei das Misstrauen gegenüber den großen Internetfirmen wie Facebook und Google, heißt es in einer Mitteilung. Hohes Vertrauen genössen hingegen Banken und Behörden. Rund 3/4 der Befragten vertrauten diesen Institutionen, wenn sie ihre persönlichen Daten online eingäben. Die Befragung wurde im Januar durchgeführt durch das Marktforschungsinstitut GfK. In Großbritannien haben Nachwahlen für das Unterhaus stattgefunden. Die EU-kritische UKIP-Partei musste dabei einen Rückschlag einstecken. Nach der Wahl in Stoke-on-Trent hatte die Partei gehofft, einen zweiten Unterhausabgeordneten stellen zu können. Doch in der sogenannten Brexit-Hauptstadt Großbritanniens, wo letztes Jahr eine große Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt hatte, setzte sich der Kandidat der Labour-Partei durch, gegen den Chef der UKIP. Im Skiweltcup ist die Abfahrt der Männer im norwegischen Kvitfjell in Gang. Es führt der Slowene Bastian Kline vor dem Österreicher Matthias Mayer und dem Norweger Kjetil Jansrud. Beat Feuz belegt als bester Schweizer Platz 6. In Crans-Montana im Wallis wird die Superkombination der Frauen ausgetragen. Im Super-G führt die Slowenin Ilka Stuetz. Das US-Frauenteam hat sich unter Protest entschieden, nicht zu starten, da die Strecke zu gefährlich sei. Der Super-G war zu Beginn nach mehreren Stürzen an der gleichen Stelle unterbrochen und umgesteckt worden. Der Kombinationsslalom findet am Nachmittag statt. Zum Wetter. Im Norden ist es heute wechselnd bewölkt, gebietsweise regnet oder schneit es. Die Schneefallgrenze sinkt verbreitet gegen 500 Meter. Im Süden scheint teilweise die Sonne. Morgen ist es abgesehen von Wolkenresten oft sonnig bei 8 Grad im Norden und 12 im Süden.
Wir werden immer älter und erkranken darum an schweren Krankheiten, deren Behandlung teuer ist. Zum Beispiel Krebs. Das bedeutet, die Kosten im Gesundheitswesen steigen weiter. Der Preisüberwacher will nicht weiter zuschauen und macht nun Druck. Er verlangt, dass eine Expertenkommission im Auftrag von Gesundheitsminister Alain Berset nach Möglichkeiten sucht, um diese Kosten zu senken. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat Preisüberwacher Stefan Meyerhans deswegen vors Mikrofon gebeten.
Herr Meyerhans, Sie möchten einmal mehr die Gesundheitskosten zu einem Schwerpunkt machen, aber man versucht zu sagen, alle Jahre wieder. Wo harzt es denn?
Ja, es harzt eigentlich beim Abschluss. Also viele Probleme sind benannt. Die Lösungen liegen auch teilweise auf dem Tisch. Es gilt einfach zu handeln. Und der Fokus dieses Jahres ist insbesondere darauf, dass wir unterstützen wollen, eben endlich Goals zu schießen und nicht zu dribbeln, dass wir vorwärts kommen und einen Schritt weitergehen.
Wer konkret schließt denn nicht ab? Der Gesundheitsminister, das Parlament?
Ja, es ist sowohl die Regierung wie auch das Parlament, das lange Zeit braucht. Viele der Revisionsempfehlungen, ich denke zum Beispiel an das neue Generikapreissystem, das erst 2019 kommen soll, erfordert eine Gesetzesanpassung und das geht einfach sehr, sehr lange. Aber es gibt auch andere Bereiche, die Anpassung der Vertriebsmargen zum Beispiel für Medikamente bei Ärzten und Apothekern war angekündigt von der Regierung noch für letztes Jahr. Wir haben bis dato immer noch nichts gehört und ich hatte meine Empfehlung bereits im Jahr 2009 zur Anpassung gemacht. Das sind jetzt mehr als 8 Jahre und ich finde einfach, man kann sich bei diesen Prämiensteigerungsrhythmen es nicht mehr leisten zu warten, sondern wir müssen Nägel mit Köpfen machen.
Haben Sie eine Erklärung für diese zögerliche Haltung? Ist die Lobby zu stark?
Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Leute, die an einem Strick ziehen, aber eben alle in eine unterschiedliche Richtung. Einerseits die Leistungserbringer, sie haben ein Interesse an hohen Preisen, weil sie verdienen damit. Andererseits ist vielleicht auch der Leidensdruck bei uns nicht ausreichend, bis dato gewesen mindestens. Wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, der Prämienverbilligung zu Recht erhält, aber das nimmt natürlich die Transparenz und die Sichtbarkeit dieser großen Entwicklung ein bisschen aus dem Bild heraus. Und das ist möglicherweise ein Problem, das sich jetzt aber aufgrund der akzentuierten Steigerung auflöst. Und ich glaube deswegen, wir haben ein Window of Opportunity und wir sollten diese Möglichkeit, endlich zum Abschluss zu kommen, ergreifen.
Jetzt hat man, was man immer macht, eine Expertengruppe eingesetzt. Sie sind auch dabei. Bringt es das?
Ja, das werden wir sehen. Ich nehme auf jeden Fall alle diese Vorschläge zur Problemlösung mit in mein Gepäck in diese Sitzungen. Und grundsätzlich bin ich einmal zuversichtlich, dass man will, dass etwas geht. Aber messen kann man natürlich dann nur die Resultate und allein die Resultate zählen.
Da höre ich eine gewisse Skepsis.
Ja, wie gesagt, ich lasse mich überraschen.
Sagt Preisüberwacher Stefan Meyer-Hans. Und das ist das Rendezvous, das servieren wir Ihnen noch diesen Mittag. Die genossenschaftlich organisierte Raiffeisenbank. Geld macht sie fast nur noch mit Hypotheken und geht dafür Risiken ein. Wo schauen Sie die neuesten Kinofilme?
Ich habe Netflix, das sagen wahrscheinlich alle. Und ein Beamer und dann ist eigentlich das Kino daheim.
Kleine Kinos sterben, doch aussterben werden Kinos wohl nie, zeigt unser Bericht. Und macht die Schweiz in Moskau das, was Präsident Putin immer wieder westlichen NGOs vorwirft? Politik unter dem Deckmantel der Kultur? Die Antwort kurz vor eins im Rendezvous. Möglichst jeder soll sich den Traum vom Eigenheim erfüllen können, vor allem auch junge Familien, selbst dann, wenn das Einkommen nicht oder noch nicht so üppig fließt. Dieses Ziel hat sich Raiffeisen-Chef Patrick Giesel in den Kopf gesetzt. Doch die Bankenaufsicht hat seine Pläne vorläufig gestoppt. Die Risiken im Immobilienmarkt seien zu groß. Giesel spiele mit dem Feuer, so die Botschaft. Aber der Raiffeisen-Chef lässt sich nicht beirren. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Wenn es um Hypotheken geht, ist die Raiffeisen-Gruppe die Nummer 1 in der Schweiz. Mittlerweile laufen gut 17% aller Wohnkredite über die Genossenschaftsbank. Trotz dieser starken Stellung, trotz des anhaltenden Wachstums, will Bankchef Patrick Giesel bei den Hypotheken noch mehr Gas geben. Er will seine Vergabekriterien lockern. Warum nur? Hat er keine anderen Möglichkeiten, genügend Erträge zu erwirtschaften?
Doch, wir generieren sehr gute Erträge mit den normalen Hypotheken. Ich finde es einfach legitim, über die Rahmenbedingungen in diesem Markt zu sprechen, wenn sich Zinsen so massiv verändern.
Es geht um die sogenannte Tragbarkeit. Wenn ein Kunde eine Hypothek abschließen möchte, muss er nicht nur in der Lage sein, den aktuellen Zins von 1-2% bezahlen zu können, sondern er muss seine Hypothek auch tragen können, wenn die Zinsen schon jetzt bei 5% lägen. Diese theoretische Berechnung ist eine Vorsichtsmaßnahme der Bankbranche. Diese Berechnung möchte Giesel lockern, etwa für junge Familien, die vom Eigenheim träumen. Doch die Bankenaufsicht FINMA hat ihn zurückgepfiffen. Sie befürchtet, dass nach Raiffeisen auch andere Banken ihre Vergabekriterien lockern könnten. Das wäre aus Sicht der Behörde gefährlich. Das könnte den Immobilienmarkt zusätzlich anheizen. Giesel folgt dem Veto der Aufsicht, tut das aber nur halbherzig.
Wir sind immer noch überzeugt von der Vision, dass im momentanen Zinsumfeld es gut wäre und gut die Möglichkeit bestehen würde, tieferen Einkommen einen vereinfachten Zugang zu Hypotheken zu gewähren, die dann die Tragbarkeit, die notwendig erarbeiten würden über eine bestimmte Anzahl Jahre.
Einsicht tönt anders. Giesel hat ihn auch bereits die nächste Idee lanciert, wie er doch noch eine Billighypothek lancieren kann. Denn es gibt Ausnahmen bei der Tragbarkeitsregel. Diesen Spielraum will er nun stärker nutzen. Das tönt nach einem Trick.
Nein, das ist kein Trick, sondern das ist im bestehenden Regulatorium vorgesehen. Wir sind bisher sehr, sehr zurückhaltend mit solchen Ausnahmen gewesen. Wir haben deutlich tiefere Bestände als teilweise unsere Konkurrenten und wir werden diese vielleicht maßvoll etwas lockern.
Die Aufsichtsbehörde FINMA hat bereits angekündigt, dass sie das Vorgehen der Raiffeisengruppe genau im Auge behalten will. Sie prüft nämlich bei allen Banken, wie oft sie von ihrer soliden Tragbarkeitsrechnung abweichen und aus welchen Gründen sie das tun. Wo angezeigt, kann sie einschreiten. Denkbar wäre beispielsweise, dass Raiffeisen dann die aus Sicht der FINMA zu locker vergebenen Hypotheken mit mehr Sicherheitskapital unterlegen muss. Das für den Fall, dass die junge Familie bei steigenden Zinsen ihren Traum vom Eigenheim dann doch wieder aufgeben muss.
Evelyn Kobler. Eisbären müssen nie weinen. Zu diesem 80er-Jahre-Hit tanzt die Kinderschar im Animationsfilm «Ma vie de courgette». Das Lied trifft ihr Leben, denn es ist für alle schwierig. Sie leben im Waisenhaus. Doch die Knetfiguren tanzen vielleicht einem Oscar entgegen. Die Geschichte des Waisenjunge Courgette, des Schweizer Regisseurs Claude Barras, ist für einen Oscar nominiert. Barbara Kolpi hat den Schöpfer von Courgette getroffen.
Er komme sich im Moment selber vor, wie in einem Film, sagt Claude Barras und tigert auf der Terrasse seiner Dachwohnung in Genf umher. Zeit, sich in der Hängematte auszuruhen, habe er in den letzten Monaten kaum gehabt. Wegen der Oscar-Nominierung sei er auch das erste Mal überhaupt in Los Angeles und in Hollywood gewesen. Und er sei beeindruckt von der Filmindustrie und der PR-Maschinerie.
C'est vraiment une industrie, un business avec des relations publiques.
Er hätte sich leicht verlieren können in dieser neuen, fremden Welt, wären ihm die Straßen von Los Angeles nicht bekannt vorgekommen, aus Serien und Zeichentrickfilmen. Zeichnen und Trickfilme, zwei Leidenschaften, die Claude Barras schon in seiner frühesten Kindheit entdeckte. Er, der im Wallis aufwuchs, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sieders. Seine Eltern waren Weinbauern. Als Hobby habe sein Vater aber immer gemalt.
Je dessinais beaucoup, mon père faisait de la peinture. C'est lui qui m'a appris à peindre et qui m'a donné peut-être le goût des choses artistiques.
Er habe da wohl auch seine künstlerische Ader entdeckt. Und seine Mutter habe erzählt, dass er als Kind einen japanischen Trickfilm schaute und sagte, sowas will ich auch machen, wenn ich groß bin.
Il semblerait que j'aurais dit que c'est ça que j'avais envie de faire quand je serais grand.
Gesagt, getan. Nach einer Lehre als Tiefbauzeichner hatte Claude Barras etwas Geld auf der Seite und entschied sich in Lyon und später in Lausanne Illustration und Computergrafik zu studieren. Er produzierte verschiedene Kurzfilme und mit «Ma vie de courgette» den ersten Spielfilm. Hauptpersonen in Barras Filmen sind immer Kinder in schwierigen Verhältnissen. Mit seiner Kindheit habe dies wenig zu tun. Er sei unbeschwert aufgewachsen. Einzig scheu sei er gewesen und das sei er heute noch. Das habe aber auch Vorteile, denn wer weniger spreche und mehr für sich behalte, fühle stärkere Emotionen.
La timidité, je pense, fait qu'on exagère les émotions. Quand on reste seul avec des choses qu'on ressent, effectivement, des fois, ça peut grandir et les rendre plus fortes.
Angetrieben habe ihn stets die Leidenschaft. Nie habe er geglaubt, viel Geld zu verdienen mit einem Film. Und er glaube auch jetzt nicht, dass er mit dem Filmemachen reich werden könne, trotz all der Auszeichnungen und der Oscar-Nominierung. Selbst ein Oscar würde ihn ganz bestimmt nicht zum Millionär machen.
Ce qui m'importe, c'est pas tellement devenir riche, mais par contre d'avoir assez d'argent pour continuer à faire des films avec mon équipe. Mais je vais pas devenir millionnaire avec le film, c'est sûr.
Ob mit oder ohne Oscar hofft der 44-Jährige aber nun so bekannt zu sein, dass er bei einem nächsten Projekt nicht wieder so lange braucht, um das Geld aufzutreiben wie bei «Ma vie de courgette». 3 Jahre hatte es gedauert, von der Idee bis zum Pilotfilm und zur Finanzierung des 6,5-Millionen-Budgets. Durch die vielen neuen Kontakte in der Filmbranche müssten sich doch Türen öffnen. Das behaupteten mindestens alle, sagt er.
C'est ce que tout le monde me dit, mais je pourrais vous répondre dans un an plus précisément.
Wirklich beantworten könne er die Frage aber wohl erst in einem Jahr. Ein Konzept für den nächsten Film hat Claude Barras bereits. Und auch wenn er andere Angebote bekäme, sogar aus Hollywood, wolle er ihn mit seinem Team hier produzieren. Er will die Geschichte eines Jungen im Regenwald erzählen und auf Umweltprobleme hinweisen. Claude Barras mag die Natur. Seine Dachterrasse in Genf verwandelte er in einen kleinen Dschungel. Überall stehen Pflanzenkübel und Kräutertöpfe. Zuerst taucht er jetzt aber ein in die Glamour-Welt von Hollywood für die Oscar-Verleihung. Er schaut in die Ferne und sinniert, wie er sich den Moment gar nicht ausmalen könne, sollte er tatsächlich einen Oscar gewinnen.
Je pense, si c'est notre nom qui est dit, effectivement, ça sera comme dans un rêve. Ouais. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on arrive encore à imaginer.
Für ihn sei es bereits ein riesiger Erfolg, nominiert zu sein, zusammen mit 4 amerikanischen Produktionen mit einem 10 bis 20 Mal größeren Budget. Claude Barras ist der erste Schweizer Regisseur, der in der Sparte Animationsfilm für einen Oscar nominiert ist.
Barbara Kolbi. Und ob Claude Barras die goldene Statuette tatsächlich siegreich in die Luft recken kann, zeigt sich dann in der Nacht auf Montag. Apropos Kino, wann haben Sie den letzten Film im Kino geschaut? Tatsache ist, wir lassen uns immer seltener von der Großleinwand verzaubern. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Es werden weniger Billete verkauft und es gibt immer weniger Kinos. Von einem Kinosterben zu sprechen, wäre allerdings falsch. Rahel Walser.
Ein riesiges Einkaufszentrum, das Westside am Berner Stadtrand. Eine Rolltreppe führt ins Untergeschoss, rechts eine amerikanische Bar mit Dartscheiben und Fernsehern, links ein mexikanisches Tortilla-Restaurant. In der Mitte der Eingang zu 11 Kinosälen. Ein Multiplex-Kino, eingebettet in Gastronomie und Läden. Ideal sei das, sagt Mireille Frick von der Kinokette Pathé.
Weil die Leute möchten gerne ein Gesamtprogramm haben, Rahmenprogramm haben, wo sie können vorher noch ein Glas trinken gehen oder dann nachher sich über den Film unterhalten und so weiter. Das ist klar, dass wenn ich eine angenehme Umgebung, das hilft schon.
Eine abwechslungsreiche Umgebung hilft, damit Herr und Frau Schweizer nicht zu Hause auf dem Sofa bleiben und dort Filme schauen. Die Kinos müssen viel bieten, auch die neueste Technik. Aufwendige Soundanlagen, mit denen die Geräusche aus allen Richtungen kommen und riesige Leinwände mit 3D-Technik. Ein solch umfassendes Kinoerlebnis bieten zu können, ist vor allem für die kleineren Kinos in den Schweizer Städten schwer. Nicht alle können sich die hohen Investitionen leisten. In der Berner Innenstadt schlossen jüngst 2 Kinos, 2 weitere sollen folgen. Eine Entwicklung, die schweizweit zu beobachten ist. In den 60er Jahren gab es in der Schweiz noch rund 600 Kinos, im Jahr 2016 waren es noch 270. Die reine Zahl der Kinos nimmt also kontinuierlich ab. Die Zahl der Kinosäle jedoch nimmt zu. Erdem Karademir, er ist beim Bundesamt für Statistik zuständig für die Kinolandschaft, bestätigt, dass der Trend in Richtung Multiplex geht.
1990 gab es 3 Kinos mit 5 Sälen oder mehr und heute sind wir schon bei knapp 30 solcher Kinos.
Und weil es in den Innenstädten wenig Platz gibt und die Mieten hoch sind, entstehen diese neuen großen Kinos oft am Stadtrand. Geplant oder bereits gebaut werden neue Multiplex-Kinos, zum Beispiel in Muri bei Bern, im luzernischen Ebikon oder am Stadtrand von Basel. Verschwindet also das kleine 2- oder 3-Saal-Kino aus der Schweizer Innenstadt? Nein, sagt Edna Eppelbaum, Präsidentin des Schweizer Kinoverbands. Denn in den letzten 10 Jahren habe sich das Kino digitalisiert.
Während die Landkinos früher mehrere Wochen auf einen größeren Film warten mussten, sind diese Filme oder sind alle Filme, sowohl Blockbusters wie aber eben auch kleinere Studiofilme, allen zur selben Zeit zugänglich.
Denn neben der guten Technik sei für die Kinos vor allem eines zentral: neue Filme. Filme, die noch nicht per Streamingdienst im Internet verfügbar sind. Und so gibt sich Edna Eppelbaum optimistisch, dass auch das Kino in der Innenstadt überlebt und nicht nur die Multiplex-Paläste.
Solange die Leute auch gemeinsam lachen wollen, gemeinsam weinen wollen, sich gemeinsam erschrecken oder danach diskutieren wollen, solange wird das Kino auch eine Zukunft haben.
Dennoch, die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen ein klares Bild. Die Schweizer gingen letztes Jahr durchschnittlich nur gerade 1,6 Mal pro Jahr ins Kino. Vor 30 Jahren waren es noch fast 3,5 Mal pro Jahr.
Was Russland braucht, ist mehr Schweizer Kultur, denkt sich die Kulturstiftung Pro Helvetia. Sie eröffnet in Moskau ein sogenanntes Verbindungsbüro. Das ist keine einfache Mission, denn Russlands Beziehungen zum Westen sind momentan angespannt und der Kreml beobachtet jede ausländische Organisation mit Argwohn. Zumal die Schweiz in Russland den Menschen versucht, Schweizer Wertvorstellungen näher zu bringen. Indirekt auch politische. David Nauer.
Es sind ungewohnte Klänge hier im Kulturzentrum von Protvino, einer Kleinstadt rund 120 Kilometer südlich von Moskau. Die Luzerner Band Schneller Tollermeier spielt ihren experimentellen Rock. So etwas gibt es selten zu hören in Russland. Schneller Tollermeier ist mit Unterstützung von Pro Helvetia auf Tournee. Es geht kreuz und quer durchs Land. In Samara an der Wolga haben sie gespielt oder im hohen Norden in Archangelsk und heute eben im Provinzstädtchen Protvino. Die Band ist sehr zufrieden, wie Bassist Andi Schnellmann erzählt.
Sehr interessant, sehr cool, viel Reisen, super Publikum, sehr offen. Wir haben jetzt sehr coole Theater oder Clubs gespielt, die wir können spielen und es ist eigentlich sehr gut angekommen.
Das Konzert in Protvino ist eine von rund 1000 Veranstaltungen, die Pro Helvetia in den vergangenen 3 Jahren von der Schweiz aus in Russland mitfinanziert hat. «Swiss Made in Russia» hieß das Programm, das diese Aktivitäten zusammenfasste. In diesen Tagen nun eröffnet die Schweizer Kulturstiftung sogar ein eigenes Büro in Moskau und baut damit ihr Engagement im Land aus. Kostenpunkt rund 630'000 Franken pro Jahr. Das Geld kommt von der Kulturförderung des Bundes. Untergebracht ist dieses Verbindungsbüro im Gebäude der Schweizer Botschaft. Von hier aus sollen Kulturanlässe mit Schweizer Künstlern in ganz Russland koordiniert werden. Theater, Tanzaufführungen, Lesungen mit Schweizer Autoren oder eben auch Konzerte. Die Leiterin des Pro Helvetia Büros, Anna Arutyunova, sieht sich als eine Art Brückenbauerin.
Очень важно, что благодаря вот этим всем выставкам, благодаря фестивалям, на которые приезжают швейцарские театры.
Pro Helvetia hat ja schon bisher zahlreiche Veranstaltungen organisiert in Russland. Und diese haben dazu geführt, dass Schweizer und Russen miteinander ins Gespräch kamen, dass wir uns auf einer ganz menschlichen Ebene besser verstehen. Diese Arbeit soll nun fortgeführt, ja intensiviert werden, mit Hilfe des Verbindungsbüros. Das scheint der Schweiz besonders wichtig zu sein in Zeiten wie diesen. Russland ist politisch auf Konfrontationskurs mit dem Westen. Das Land schottet sich ab. Pro Helvetia Büroleiterin Arutyunova. Ein Kulturdialog ist immer wichtig, auch wenn zwischen Ländern alles bestens ist. Aber im Moment brauchen wir einen solchen Dialog zwischen Russland und dem Westen wohl mehr als je zuvor. Es ist ein Austausch mit der Zivilgesellschaft. Man könnte es schweizerische Kulturaußenpolitik nennen, auch wenn sich Pro Helvetia apolitisch gibt, ja apolitisch ist. Anders könnte die Stiftung in Russland auch gar nicht arbeiten, denn der Kreml wacht penibel darüber, dass sich ausländische Organisationen nicht in die Innenpolitik einmischen. Kultur dagegen ist harmlos, sie ist unverdächtig. Pro Helvetia geht es denn auch nicht darum, Russland zu verändern. Es geht darum, den Russen zu zeigen, was es sonst noch gibt auf der Welt. Und an die kulturell besonders interessierten Russen, an die russischen Künstler ist es ein Signal. Wir stärken euch den Rücken. Teil der Strategie von Pro Helvetia ist deswegen auch, nicht nur die Großstädte Moskau und St. Petersburg mit Schweizer Kunst zu beglücken, sondern Musiker, Schriftstellerinnen und Schauspieler auch in die tiefe Provinz zu bringen.
Было сделано очень много проектов в регионах, и нужно сказать, что в регионах всегда.
In Moskau oder St. Petersburg ist das Angebot so schon riesig, sagt Arutyunova. Da weiß man manchmal selber gar nicht mehr, wo man hingehen soll, weil so viel läuft. In Kleinstädten ist das anders. Entsprechend erfolgreich sind unsere Veranstaltungen dort und entsprechend groß ist das Interesse an Schweizer Kunst. Im Fall der Band Schneller Tollermeier scheint die Strategie von Pro Helvetia zu funktionieren. Gitarrist Manuel Troger erzählt von seinen Erfahrungen auf der Russland-Tournee.
Das ist schon noch speziell, wenn Leute nach einem Konzert kommen, finden sie noch nie in ihrem Leben etwas Vergleichbares gehört. Und es hat ihnen irgendwie wahnsinnig viel gegeben. Oder sie haben nicht recht gewusst, was damit anfangen. Aber es ist irgendwie, es passiert etwas mit den Leuten. Das ist schon noch speziell.
Über die Musik hinaus entstehen manchmal auch Gespräche über Politik, sagt die Band. Die Konzerte seien immer gut besucht. Auch im Städtchen Protwino südlich von Moskau scheint die fremde Musik aus der fernen Schweiz dem Publikum gefallen zu haben.
Die Reportage unseres Korrespondenten David Nauer aus Moskau. Die historisch recht engen Beziehungen zwischen Russland und der Schweiz sind jetzt auch Thema im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Isabel Meissen.
Zum 100. Jahrestag von der russischen Revolution.
Pensionskassen dürfen laufende Altersrenten nicht kürzen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, am Beispiel der Pensionskasse der Firma PwC, die nebst künftigen auch aktuelle Renten von ihrer finanziellen Situation abhängig machen wollte. Laut Gericht dürfen laufende Renten aber nur bei einer sogenannten Unterdeckung angetastet werden. Werdende Eltern sollen das Geschlecht ihres Babys bereits in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft erfahren dürfen, also wenn eine legale Abtreibung noch möglich ist. Dies will die Nationale Ethikkommission und sagt, in der Schweiz bestehe keine Praxis der Geschlechterselektion. Der Bundesrat hingegen will, dass das Geschlecht des Embryos erst später bekannt gegeben werden darf. Der Slowene Bastian Kline hat die Abfahrt im norwegischen Quitfjell gewonnen und damit seinen ersten Weltcupsieg geholt. Auf Platz 2 und 3 klassierten sich der Österreicher Matthias Mayer und der Norweger Kjetil Jansrud. Als bester Schweizer fuhr Bert Voits auf Rang 6.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.